So, ich freue mich wieder mal hier zu sein und bei euch zu sein. Das kommt im Moment nicht so oft vor. Mit zwei Gemeinden hat man genug zu tun, braucht man nicht noch dritte. Aber einmal im Jahr gelingt es immer irgendwie. Wir hatten schon mal einen Predigtermin im Sommer geplant, dann kam aber jemand anderes dazwischen und jetzt jemand ausgefallen und ich kann mit euch Zeit verbringen. Das freut mich. Ich bringe euch ein paar Grüße mit von meiner Frau Brigitte, die im Moment auf dem Geburtstag ihrer Schwester ist, und meiner Tochter Sonja, die manchmal hier beim Klavierspielen eingesprungen ist, die auf der Bibelschule Prake gerade ist und ihre Sommerarbeit geschrieben hat und gerade im Absprung ist nach Amerika, dort ihr Auslandspraktikum zu machen. Im Sommer kommt dann im August zurück und macht dann ihren letzten Term. Also liebe Grüße von den beiden Frauen aus meiner Familie. Ja, mich hat jemand gefragt, wie geht's dir in Schlüchtern, in Fulda? Also ich kann nicht klagen, Arbeit ist genug, mir wird nicht langweilig und mit den anderen Sachen muss ich klarkommen. Also das ist schon spannend, so mit zwei Gemeinden und dass man nicht so richtig fertig kriegt, sondern immer aus dem Defizit lebt. Aber daran werde ich mich auch gewöhnen. Also heute Abend haben wir eine echte Sternstunde eines Gottesdienstes und theologischer Arbeit, denn ihr liebe Nazarener bekommt einen Text ab, den Nazarener normalerweise nie hören im Gottesdienst, ja. Und wir haben die Textlesung ja schon gehört. Der Dennis sagte schon, na, ich bin mal gespannt, was du daraus hermeneutisch machst. Ja? Also nicht so viel Wein, sondern was immer, hofft er natürlich. Das werden wir sehen, aber ich glaube, wir werden viel Spaß haben heute Abend. Und das ganz ohne Wein, den wir zu uns genommen haben. Und da ich ja kein Nazarener Pastor mehr bin, bin ich völlig frei, hier zu predigen. Vor ein paar Jahren saßen wir, ich weiß gar nicht, was der Zusammenhang war, mit der ehemaligen, also mit der damaligen Leiterin der Bibelschule in Büsingen zusammen. Und wir kamen bei dem Abendessen auf dieses Thema. Und sie sagte selbst, sie war aus Amerika, sie sagt, sie glaubt, dass mindestens 50% der Nazarener gar nicht wissen, dass das in der Bibel steht. Und wer hat von euch schon mal eine Predigt über die Sache mit dem Wein gehört und der Vermehrung? Darf ich mal sehen? Ja, du bist ja kein Nazarener. Also eine ganze Menge. Also genau, seid ihr genau richtig heute Abend. Und ich freue mich, dass wir die Zeit miteinander haben, in Wort Gottes hineinzuschauen. Dieser Text, mit dem wir uns beschäftigen, der wird sehr unterschiedlich überschrieben. Einmal heißt es Wasser zu Weinverwandlung oder die Hochzeit zu Kanaan. Jetzt habe ich was vergessen. Extra mitgebracht, eine neue Bibelübertragung, also so neu ist sie nicht, 2002, glaube ich, kam das Neue Testament raus, 2008 das Alte dazu und 2012 gibt es das als ganze Bibel zu kaufen, die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Also wer so mal immer auf der Suche ist nach neuen Bibelübersetzungen, das ist eine Bibelübertragung, die also sich mehr am Sinn orientiert, der ist damit sehr gut orientiert. Und Karl-Heinz van Heiden überschreibt diesen Textabschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen, das erste Wunder Jesu, 600 Liter Wein, damit die Sache klar ist, worum es heute Abend geht. Also kleine Empfehlung zum Thema Bibel lesen. Und immer wenn ich an diese Textstelle im Johannesevangelium komme, dann werde ich an einen interessanten Abendmahlsgottesdienst im Westerwald erinnert. Wir waren damals Mitglieder in der FEG Westerburg. Ich war damals bei Jugend für Christus gewesen. Und es kam ein Sonntag, wie es viele im Jahr gibt, wo wir auch Abendmahl miteinander feiern wollten und irgendjemand hatte vergessen, Traubensaft einzukaufen. Und dann war die Frage, Rot, was machen wir denn jetzt? Also Brot war da, aber kein Traubensaft. Und dann haben wir uns entschieden, hat sich die Gemeindeleitung entschieden, wir feiern doch Abendmahl, geht auch mit Wasser. Aber ihr könnt euch vorstellen, was die Spannung des ganzen Gottesdienstes war, was denn dann beim Verteilen rauskommt. Aber es war Wasser drin und es war trotzdem eine gute Abendmahlsfeier, auch ohne Wasser in Weinverwandlung oder Traubensaft oder was immer. Irgendwie schmiert mir hier gerade meine Bibel ab. Also das ist immer so eine Assoziation, die ich habe, wenn ich an diesen Text komme. Und wir hatten eine gute Feier, eine gute Abendmahlfeier. Aber es ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, wenn man diesen Text am Anfang des Johannesevangeliums liest, wozu tat Jesus dieses Wunder, Wasser in Wein zu verwandeln? Gab es dafür eine Notwendigkeit? Und was ist denn der Zusammenhang, dass der Sohn Gottes so etwas tut? Also für den Nazarener besonders anstößig, aber für jeden Christen doch eine gewisse Frage, die sich damit verbindet. Und das ist unser Thema heute Abend. Wozu tut Jesus Wunder? Das ist unsere Thematik, mit der wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Und ich habe mich persönlich gefragt, ob es denn so schlimm ist, dass bei einer Hochzeitsfeier, wo eh alle schon besoffen sind, der Wein ausgeht und man nochmal Wein braucht. Also es ging immer so für mich als Frage mit, ist es denn notwendig gewesen? Also wir Deutschen sind ja sparsam, wir hätten dann gesagt, komm, wir schalten auf Wasser um, kriegen die eh nicht mehr mit, den guten Wein heben wir auf oder was immer. Aber es ist nicht so. Reichte, ich meine, ich kenne den kulturellen Hintergrund natürlich, aber reichte diese Peinlichkeit aus, dass Jesus dieses Wunder tat? Als mein Sohn vor gut anderthalb Jahren Hochzeit feierte, hatten wir eine große Festgesellschaft. Wir waren hier in Lieblos in dem Gemeinschaftshaus gewesen und es war genügend Essen bestellt, aber es kam zu folgender Situation. Der Caterer, den wir bestellt hatten, der schaffte es nicht, die Menge an Essen für die Hochzeitsgesellschaft, für unsere Hochzeitsgesellschaft, in einen Rutsch zu bringen. Also das Auto war zu klein und hatte keine weiteren Fahrer. Und dann dachte er, dann bringe ich mal den ersten Schwung, dann sind die beschäftigt, fahre nach Hause, hol die nächsten Sachen und fülle dann auf. Aber der hat sich mit der Hochzeitsgesellschaft und den jungen Kollegen von meinem Sohn ein bisschen verschätzt, die vielen jungen Männer, die hatten schnell die erste Runde geschafft und standen schon zur zweiten Runde an und das war leer. Es gab nichts mehr. Und also so habe ich am eigenen Leib mal ganz persönlich erfahren, wie so ein Moment sein kann, wenn du bei so einer großen Feier bist und es gibt nichts mehr. Glücklicherweise noch nichts mehr, das kam ja dann und es ging alles gut weiter. Aber es war schon ein Moment, also besonders für meinen Sohn, ziemlich schlimm, der das organisiert hatte, alles festgemacht hatte, dass es nicht langte. Und so habe ich ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu und weiß, wie peinlich sich sowas anfühlt und dass man sowas gar nicht möchte. Also am Ende kam dann die zweite Runde, jeder hat auch noch die zweite und dritte Runde gekriegt, aber also es brauchte schon den Nachtisch, bis alle satt waren, also das muss man vielleicht schon so nebenbei sagen. Und ich bekam durch diese Situation einen neuen Blick auf die Sache. Das war mir vertraut, dass es peinlich ist, wenn der Wein ausgeht bei einer großen Feier, auch wenn die alle schon ziemlich viel im Tee hatten. Jetzt hatte ich selbst die Erfahrung und merkte, jo, das kann doch existenzieller sein. Das ist doch herausfordernd. Und beim Lesen dieses Textes und der Vorbereitung darauf ist mir dann auch klar geworden, was wir für einen Gott haben, dem das nicht egal ist, ob in unserem Leben peinliche Dinge passieren oder Situationen, die so für sich genommen nicht so das große Ding sind. Und trotzdem kümmert er sich darum. Wir haben einen Gott, der ein Gentleman ist. Und dem es reicht, dass du in eine komische Situation kommst, dass er dein Gebet erhört und eingreift. Das ist für mich die Sache, die ich mitnehme. Ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, da denken wir, es lohnt sich nicht, dafür zu beten. Das ist zu klein für Gott. Das lassen wir ein bisschen außen vor. Und sicherlich kann man sich auch verrennen in den kleinsten Kleinigkeiten des Lebens, alles Gott anzubefehlen. Und wenn man da nicht einen Zettel vom Himmel bekommt, nichts zu tun. Also ich hatte mal jemanden in der Gemeinde vor vielen Jahren, wenn der sonntags morgens nicht die richtige Krawatte für sein Hemd fand, dann kam der nicht in Gottesdienst. Ja? Weiß nicht, ob er dafür gebetet hat, aber da war bei ihm einfach Schluss. Und man kann es bestimmt übertreiben. Ja? Aber dass man Gott in alle Bereiche seines Lebens mit hineinnimmt, ihn bittet, das ehrt ihn und das zeichnet auch das Leben eines Christen aus. Versteht ihr, nicht nur die großen Dinge, die Mordsachen, sondern gerade die alltäglichen Dinge, die Sachen, wo du denkst, das müsste ich doch eigentlich drauf haben. Da habe ich doch meine Lehre dafür gemacht, meine Ausbildung, da bin ich doch alt genug für, um damit klarzukommen. Wenn wir Gott in alle unsere Lebensbereiche mit hinein, auch in die Familienfeste, dann ist es genau das, worum es geht in der Nachfolge mit Jesus. Und das habe ich daraus gelernt, aus dieser Situation. Aber zurück zu unserem biblischen Text und meinem ersten Punkt, sein erstes Wunder vom Menschenauftrag zum Gottesauftrag. Nämlich neben dieser Frage, was da Jesus für ein Wunder getan hat, Wasser in Wein zu verwandeln, ist der Dialog zwischen Jesus und seiner Mutter sehr speziell und für uns Deutschen in der deutschen Übersetzung auch ein bisschen herausfordernd. Übrigens, Übersetzung, habt ihr gemerkt beim Lesen, dass es einen Unterschied gab zwischen dem, was Dennis gelesen hat und was wir hier vorne hatten? Das war beides Hoffnung für alle. Dennis las die unrevidierte von 1996 Und wir hatten hier vorne die aktuelle von 2000, glaube ich, mit deutscher Rechtschreibreform und so. Und da gibt es ein bisschen Veränderung. Die Bibel ist ja nicht in Deutsch geschrieben worden, sondern in Griechisch und Hebräisch und wird eben ins Deutsche übersetzt. Und dann gibt es Revisionen und Anpassungen und deswegen haben wir es mit unterschiedlichen Texten zu tun. Aber das Geniale ist, egal in welcher Sprache du die Bibel liest und hörst, Gott spricht zu uns und es ist nicht gebunden an eine Übersetzung, an eine Sprache und das ist das Großartige mit der Bibel. Beim Koran ist das ganz anderes, der ist nun arabisch authentisch gültig in Arabisch, das ist ein gutes deutsches Wort, nur gültig in Arabisch, aber das nur ganz nebenbei, wir können die Bibel in alle Sprachen lesen. Dein Arabisch ist auch nicht so gut wie meins, von daher können wir uns das mit dem Koran schenken. Und das wird uns berichtet, diese Situation, dieser unverständliche Punkt, wo Jesus mit seiner Mutter im Gespräch ist. Und ich lese das nochmal aus Johannes 2, Abvers 3. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das klingt nach der Hoffnung für alle noch ganz freundlich. Liest man das in anderer Übersetzung, dann klickt die Reaktion Jesu schon ein bisschen härter. In der revidierten Elbefelder meine ich, ist das, Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und diese Formulierung, die hier gebraucht wird, die ist doch ziemlich schroff für unsere Ohren, für unser sprachliches Verständnis. Und wir denken, also hat Jesus kein bisschen Anstand, mit seiner Mutter richtig umzugehen? Aber tatsächlich ist es so, dass wir es mit einer sehr verkürzten Darstellung haben und dass es sich aus dem Griechisch, Jesus hat ja Aramäisch gesprochen, was ins Griechisch übertragen wurde und dann ins Deutsche, sich gar nicht so genau wiedergeben lässt. Denn das viel treffendere Wort, das wir hier gebrauchen müssten, anstatt Frau wäre Dame, aber das passt für unser Beziehungsverhältnis zwischen einem Sohn, einer Mutter noch viel weniger. Also wenn man den griechischen Text genauer anschaut, dann merkt man, dass Jesus sehr, sehr vornehm und sehr rücksichtsvoll geantwortet hat. Aber in unserer Übersetzung kommt das alles ein bisschen knapp und kurz daher. Also die Art, die Jesus im Grunde gewählt hat, war sehr höflich gewählt und nicht so schroff, wie es hier rüberkommt. Aber es geht noch ein bisschen weiter, weil es ja eine inhaltliche Frage ist. Was passiert denn hier an dieser Stelle? Denn inhaltlich, ganz egal, wie es sprachlich formuliert ist, ist es ja eine Situation, dass die Mutter etwas sagt und der Sohn sagt, das ist nicht die Situation, in die wir hineingestellt sind. George Williams übersetzte trefflich in seinem Buch The Student's Commentary on the Holy Scripture, ein englischer Kommentar. Was haben wir gemeinsam? Fragezeichen. Und bezieht sich auf ein paar Parallelstellen im Alten und Neuen Testament, um damit auszudrücken, dass Maria in ihrer Funktion als Mutter nun den entscheidenden Schritt zurücktritt und ihren Sohn für seinen von Gott gegebenen Auftrag freistellt. Er ist also jetzt nicht mehr mit Dienstantritt der Sohn der Maria, sondern er ist in seinem Auftrag der Sohn Gottes. Und da stehen wir miteinander an dieser ersten Stelle, in dieser ersten Situation, dass eine Mutter lernen muss, loszulassen, ihren Sohn dafür freizugeben, wofür er von Gott in diese Welt gesandt wurde. Jesus ist nicht gekommen, um zu tun, was wir wollen. Und das gilt für Maria mit dem Wein und das gilt für uns. Sondern er ist gekommen, um das zu tun, wozu ihm der Vater gerufen hat. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Wunderansprüche zu erfüllen, sondern er ist gekommen, das zu tun, was ihm der Vater aufgetragen hat. Und während man im ersten Moment die Reaktion Marias nicht richtig einzuordnen weiß, da heißt es nämlich in Johannes 2, Vers 5, da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Muss man begreifen, als dass Maria verstanden hat. Maria hat verstanden, dass nicht mehr sie in dem Leben ihres Sohnes das Sagen hat. Und das hat man für eine gewisse Zeit. Alle Mütter haben für eine gewisse Zeit das Sagen in dem Leben ihrer Kinder. Und das ist gut so. Sondern es kommt zu einem Zeitpunkt. Und es ist bei Jesus der Zeitpunkt gekommen, wo er anfängt, dem zu dienen, der in diese Welt gesandt hat und das Evangelium in Menschen zu bringen. Den Willen des himmlischen Vaters zu tun. Dazu ist Jesus gekommen. Er ist nun das Zentrum aller Dinge und um ihn geht es. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium zutreffend: Wenn wir dieses wertvolle Buch lesen, also dieses Johannesevangelium, dann sollten wir die letzten Worte unserer überlieferten Worte Marias im Gedächtnis halten. Was immer er euch befiehlt, das tut. Hätten Millionen von Katholiken beherzigt, was Maria gesagt hätte, dann wären wir einem unsagbaren Marienkult, der uns erspart geblieben. Maria hat gesagt, was immer er sagt, das tut. Und sie weist von ihrer Funktion und Rolle weg hin auf Jesus. Und das wünsche ich uns, dass wir da nicht falsch abbiegen, sondern dass wir begreifen, es geht um Jesus Christus allein. Es geht nicht um Maria, nicht um Josef, es geht nicht um Engel, es geht um den Sohn Gottes allein. Er ist gekommen, den Willen Gottes zu tun. Aber das alles, was jetzt nur, um das drumherum zu erklären, viel wichtiger erscheint ja die Frage, was dann in Vers 11 kommt und deutlicher macht, worum es eigentlich geht. In Johannes 2, Vers 11 heißt es dann weiter: So vollbrachte Jesu in dem Dorf Kana in Galiläa seine ersten Wunder. Sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus Christus kam nicht, und davon beginnt das Johannesevangelium und führt es immer weiter, er kam nicht, um Wunder zu tun, um Menschen zu begeistern und zu überraschen und Wunder abhängig zu machen, sondern er ist gekommen, dass wir an ihn glauben. Es geht um Jesus und seine Person. Und dass wir durch die Wunder, die er tut, erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Er wies sich durch die Wunder aus, weil er Dinge tat, die nur Gott tun konnte. Damit den Menschen klar wurde, er ist der Sohn Gottes. Aber es geht nicht um die Wunder. Und wir werden das im Laufe des Johannesevangeliums noch weiter sehen, wenn man das weiterliest, wie groß diese Diskrepanz ist zwischen dem Glauben an die Wunder und dem Glauben an Jesus Christus. Und es geht nicht Hand in Hand. Das ist das, was wir oft denken. Wenn doch Jesus nur ein großes Wunder in meinem Leben tun würde, dann kann ich an ihn glauben. Es geht nicht Hand in Hand. Da kann Jesus noch so große Wunder in deinem Leben tun. Das hat mit deinem Glauben an ihm leider so wenig zu tun. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Seine Wunder, damit wir an ihn glauben. Dafür tat Jesus seine Wunder. Wenn man das Johannesevangelium weiterliest, hat man im ersten Moment den Eindruck, dass das Thema Wunder jetzt durch wäre, nachdem wir das gelesen haben. Aber eigentlich stehen wir direkt vor der Pointe, worum es eigentlich geht. Jesus zieht weiter nach Jerusalem, so berichtet es dann die nächsten Verse nach dem Text, den wir gelesen haben. Er kommt in den Tempel hinein und er schmeißt erstmal alle Händler raus, die damals in diesem Tempel gewesen sind. Er bekommt einen sogenannten heiligen Zorn und schmeißt alle raus und sagt, das gehört nicht in meines Vaters Haus, weil das Vaters Haus ist ein Bethaus und kein Handelshaus. Und manchmal, wenn ich das lese, denke ich, was würde Jesus bei uns rausschmeißen, wenn er heute Abend hier zu Besuch wäre, in seiner Gemeinde? Was würde da rausfliegen? Und es hätte keinen Platz. Aber darüber könnt ihr euch nachher im Bistro ein bisschen unterhalten. Das ist nicht heute Abend unser Thema. Denn wir beschäftigen uns ja mit der Frage, wozu tat Jesus Wunder, der Sohn Gottes? Also nachdem er die Händler vertrieben hatten, meldeten sich natürlich jetzt die jüdischen Verantwortlichen. Es kamen die Chefs des Tempels, die Synagogenvorsteher, die Pharisäer, die Führer des religiösen Lebens und fragten Jesus, mit welcher Vollmacht das tut. Also stell dir vor, es kommt jemand rein und schmeißt plötzlich alles um und raus und dann fragst du dich, hör mal, das ist unsere Gemeinde hier, was machst denn du hier? Und genau so kamen die Pharisäer zu Jesus und haben gefragt, was er da tut, mit welcher Vollmacht er handelt oder mit welchen Vollmachtszeichen ihn ausweisen würde. Man könnte auch die Frage stellen, was bist du für ein Prophet oder mit welchem Recht, mit welcher Autorität tust du das, was du hier tust? Und dann berichtet Johannes 2,19 weiter, Jesus antwortet ihnen, zerstört diesen Tempel, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was, riefen sie, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. als sie von den Toten auferstanden waren, erinnerten sich ja seine Jünger an dieses Wort. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte. Dieses Wunder, von dem Jesus hier sprach, das also erst noch kommen sollte, 3 Jahre später, dass er am Kreuz stirbt und wieder aufersteht, das ist das Wunder, das ihn ausweist par excellence als den Sohn Gottes. Seine Jünger verstanden das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber später verstanden sie, was Jesus gesagt hatte. Und nun berichtet uns der Text weiter in Johannes 2, ab Vers 23. Während des Passafests hielt sich Jesus in Jerusalem auf. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte, und glaubten deshalb an ihn. Oder man könnte auch übersetzen, und glaubten nur deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. An einer anderen Stelle macht Jesus deutlich, dass die Menschen nur Zeichen sehen wollten und im Grunde nur daran glauben wollen. Und Johannes, der Evangelist, macht hier in seinem Evangelium schon klar, dass es nicht darum geht, an die Wunder zu glauben, sondern es geht darum, dass wir anhand der Wunder an Jesus glauben, an seine Person, wer er ist, und ihm nachfolgen. Und Jesus macht das in einer anderen anschließenden Situation klar. In Johannes 4,48 heißt es dann weiter, ein bisschen später: Jesus sprach nur zu ihnen, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Merkt ihr, wie sich das zuspitzt immer mehr, wie Jesus den Menschen nicht vertraut, wie er jetzt deutlich sagt, ihr wollt ja nur Zeichen und Wunder sehen. Und so geht es immer weiter, dann sind wir in Johannes 6 und dann kommt diese große Speisung der 5000 Familien, also da wurden 5000 Männer gezählt und die hatten noch Frauen und Kinder dabei, eine unglaublich große Menge von Menschen, die mit ein paar Broten und Fischen mehr war nicht zur Verfügung, alle satt wurden und es blieb noch massenweise an Lebensmittel übrig. Und dann heißt es in 6,29 dem Johannesevangelium: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie, die Menschen, die das miterlebt haben, zu ihm: Was tust du nur für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und Jesus antwortete in Vers 36, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glauben. Kannst du dir das vorstellen? Da bist du vielleicht ein Teil dieser großen Menschenmenge und da fangen die Jünger an zu verteilen und es ist schon vorher klar, dass da nicht ein paar Lidl und Aldi LKWs vorgefahren sind, um Essen für ein paar tausend Leute zu bringen, sondern die hantieren da mit Körbe und bis der Korb zu dir kommt und du denkst, ich krieg sowieso nichts mehr ab, gibt es genug für dich und du kannst noch weiterreichen. Du bist mittendrin, erlebst dieses Wunder und dann kommt es zu dieser Aussage und die Menschen fordern noch weitere Wunder. Ist doch nicht zu fassen. Aber so ist es. Und Jesus weiß es. Die Menschen hatten miterlebt, wie Jesus das Brot und die Fische vermehrten. So wie damals sein Gott sein Volk in der Wüste mit Manna vom Himmel versorgt hatte. Und sie fordern weiter Zeichen und Wunder von ihm. Also da würden wir beide doch jetzt denken, wenn wir dabei gewesen hätten, das erlebt, also dann brauchen wir keine Wunder mehr, dann wäre doch alles klar mit Jesus. Aber es ist nicht so. Geht es ja auch so, dass du die Wunder suchst, dass du nur an Jesus glaubst, wenn er die Wunder tut, dass du vielleicht heute Abend hier sitzt und zweifelst an Jesus, dem Sohn Gottes, weil er nicht das Wunder tut, auf das du wartest? Kennst du die Situation von Menschen, die du kennst, die Jesus aber nicht kennen, für die du schon lange betest und die vielleicht in der großen Herausforderung sind, die mit Verlust im Leben zu tun haben, weil jemand gestorben ist oder die schwer erkrankt sind, wahrscheinlich das, was wir am meisten vor Augen haben. Und wir denken, wenn die doch jetzt nur erleben würde, wie Jesus sie heilt, ganz ohne Ärzte und Medikamente, also dann würden die doch an Jesus glauben. Und wir beten für Wunder. Und wir müssen uns von Jesus sagen lassen, das Wunder nutzt nichts. Das Wunder nutzt nichts. Wir Wir glauben falsch, wenn wir auf die Wunder fixiert sind. Ich hatte einen sehr speziellen Herbst. Meine Mutter ist an eine Legionellenkrankheit erkrankt. Legionellen sind im Wasser und wenn es ein bisschen dumm kommt, kriegst du viele ab. Sie hat eine doppelte Lungenentzündung bekommen und innerhalb von 3 Tagen, also ersten Tag eingeliefert ins Krankenhaus, ersten Tag Arzt, zweiten Tag eingeliefert ins Krankenhaus, dritten Tag Intensivstation und schon im künstlichen Koma. Das war der Verlauf. Und die Ärzte wussten nicht, ob sie das überlebt. Mit paar 80, muss ich genau nachdenken, ja, ist das jetzt dieses Jahr, wird sie 85? 84, genau. Da ist es natürlich sehr kritisch. Und wir haben dafür gebetet, dass sie nochmal überleben kann, weil ich gedacht habe, die letzten Jahre, ich habe viel mit ihr geredet, aber ich hatte in den letzten Jahren nicht mehr so die Gelegenheit, ihr nochmal das Evangelium noch zu erklären. Nicht, dass ich nie gehört hätte, nein, aber es war nicht so die Gelegenheit, es ist so Normalität irgendwann und dann redet man nicht mehr so drüber und ich dachte, hast du vielleicht ein bisschen Zeit verpasst, deiner Mutter, das tust du mit so vielen Menschen, deiner Mutter nochmal das Evangelium von Jesus zu erklären. Also haben wir dafür gebetet. Es ging nicht nur ums Überleben, sondern um diese Frage. Und was kaum einer fassen konnte, meine Schwester kam schon aus Berlin, weil die Ärzte sie dazugeordert haben, haben gesagt, wir wissen nicht, ob das Wochenende noch gut geht. Also sie hat es überlebt. Und als sie dann wieder einigermaßen denken konnte, alles normal war, das brauchte ein paar Wochen, haben wir davon erzählt, wie wir gebetet haben, dass Gott sie doch rettet und dass sie überleben kann. Auch wozu? Ich habe ja gesagt, damit ich mit dir nochmal über Gott reden kann, was der eigentliche Grund war und unser Anliegen. Und wir haben gedacht, jetzt müsste das doch bei ihr schnackeln, oder? Dass sie das versteht. Und da ist nichts passiert, ja? Wenn wir das ansprechen, dann sagt sie, ja, Gott ist ja so gut, aber ihr habt ja auch so viel für mich gemacht und ihr wart ja da und die Ärzte und da ist nichts. Ja, sie hat geschlafen, sie hat das gar nicht mitgekriegt mit dem Wunder. Aber wie ernst die Krankheit war und dass es knapp war, das hat sie schon verstanden. Wir haben diesen Gedanken, wenn wir doch nur Jesus erleben würden, dass er mal so richtig in unser Leben eingreift oder in Leben des anderen, wenn wir mal so ein richtiges, handfestes Wunder miterleben würden, dann wäre es doch leichter zu glauben. Und es ist nicht der Fall. Wenn du auf dieses Wunder für dich persönlich wartest und hoffst, dass daraus dein Glaube stabiler wird, wird er nicht. Wird er nicht. Dein Glaube an Jesus wird stabiler, weil du ihm vertraust, weil du ihn besser kennenlernst, weil du anfängst, die Bibel zu lesen, betest und weil du anfängst, dein Leben wirklich in seine Hand zu geben. Nicht mehr forderst und sagst, also Herr, das musst du tun. Wenn du das tust, dann ist das gut in meinem Leben. Dann weiß ich, du bist der Sohn Gottes. Und dass du anfängst zu sagen, Herr, was willst du in meinem Leben tun? Was gefällt dir? Dass du offen wirst dafür, dass du anfängst, ihm nachzufolgen, dass er den Weg vorgibt und dass du nicht anfängst, Bestimmungen zu erstellen. Und wenn du Menschen hast, die noch nicht an Jesus glauben, aus deiner Familie, aus deiner Verwandtschaft, deiner Nachbarschaft, deiner Arbeitskollegen, und du denkst, wenn die nur richtiges Wunder erleben würden, dann wäre es super. Spar dir dieses Gebet. Bete gleich dafür, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Egal, wie es Jesus tut. Egal, wie es Jesus tut. Denn der Glaube an ein Wunder führt leider nicht unbedingt zu dem Glauben an Jesus. Seine Jünger, und das sehen wir, das hat der Text gesagt, sie glaubten an ihn aufgrund der Wunder. Das hatte den Richt. Sie haben gemerkt, da tut Jesus etwas, was nur Gott tun kann. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Und darum geht es. Aber es geht nicht um die Wunder an und für sich nicht. Und eine interessante Formulierung, die habe ich jetzt eben gelesen in dem Text, heißt, Jesus vertraut sich ihnen nicht an, den Menschen damals, die so wunderorientiert waren. Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Er weiß, die Basis ist zu dünn. Wenn morgen der großartige Effekt in deinem Leben ausbleibt, dann bist du schnell von Jesus weg. Aber Jesus persönlich kennenzulernen, ihn als den Sohn Gottes, das wird dein Leben wirklich tragen. Ob mit großen Wundern oder den kleinen Dingen des im Alltag, das spielt keine Rolle. Und dazu möchte ich dich heute Abend einladen, die Wunder Jesu wahrzunehmen, die er tut, und das tut er heute. Und ich habe gesagt, Jesus ist ein Gentleman, Gott ist ein Gentleman, und er tut auch die kleinen Dinge unseres Lebens berücksichtigen und eingreifen. Manchmal so Banalitäten, die aber doch groß sind. ich habe selten in meinem Leben etwas vom Himmel fallen sehen. Kennst du das, dass man sagt, das war vorher überhaupt nicht zu sehen, aber es kommt eben doch vor. Wir haben jetzt 2 Jahre in Schlüchtern, wir würden gerne nach Schlüchtern ziehen, haben 2 Jahre gewartet wegen unseren Kindern und der Schule, dass sie hier einen Abschluss machen können, und jetzt in diesem Sommer ist ein guter Schnittpunkt, dass wir umziehen können. Das geht für die Kinder relativ unfallfrei und lässt sich gut einbauen. Und wir suchen seit 2 Jahren ein Haus in Schlüchtern, in dem wir zur Miete wohnen können. Zur Not hätten wir gekauft, war uns nicht so lieb. Und es gab nichts in Schlüchtern, 2 Jahre lang, kein Haus, was bezahlbar gewesen wäre in der Größe, wie wir es gebraucht hätten, dass wir als Familie reinpassen. Und wir waren schon im Frühjahr ein bisschen enttäuscht und haben gedacht, naja gut, wir haben ja hier zu wohnen, ich fahre ja 2 Jahre, da fahre ich halt noch ein bisschen länger, macht ja nichts. Und plötzlich kommt eine Anzeige, die wir über Freunde zugespielt bekommen haben und konnten jetzt ein Haus mieten, das wir bezahlen können, dass wir reinpassen. Das ist echt vom Himmel gefallen. Da checkst du 2 Jahre den Markt und es gibt kein Angebot. Und in dem Moment, wo es drauf ankommt, kommt dieses Angebot. Das ist echt vom Himmel gefallen für uns. Freuen wir uns drüber, dass Gott so hilft. So eine Kleinigkeit und doch so eine große Sache, dass wir sehen, Gott ist gut. Er hat Gebet, er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben letzten Sommer schon gedacht, wir könnten jetzt schon wissen, wo es hingeht, aber da kam noch nichts. Ne? Manchmal brauchst du Geduld und die Führung kommt nicht immer gleich. Also Gott, er hört Gebet und Gott tut Wunder auch heute noch, ohne Frage. Und er nimmt auch die Dinge, die wir auf dem Herzen haben, viel, viel ernster, als wir es uns manchmal denken. Und es ist gut, wenn wir Gott, ob Wunder wirken oder nicht, in unseren Alltag mit hineinnehmen. All die normalen Dinge, wenn du über deine Statistiken sitzt und nicht mehr weiter weißt oder andere Sachen im Beruf, wenn du bei der Kindererziehung an deine Grenzen kommst, kommt man immer, ne? Erst ein paar ältere Leute hier mit Kindern, die wissen, wie oft sie an die Grenzen gekommen sind. Es ist so wichtig und gut, Jesus in unseren Alltag mit hineinzunehmen. Aber eins dürfen wir nicht glauben, dass unser persönlicher Glaube stärker wird, wenn wir doch nur Wunder erleben würden. Diesen Zusammenhang, den streicht Jesus eindeutig durch. Und wir brauchen auch nicht glauben, dass wenn doch Gott nur in dem Leben anderer Menschen ein großes Wunder tun würde, dass sie dann an ihn glauben würden. Würden sie nicht. Und wenn es noch so groß ist, es gibt Milliarden von guten Argumenten, warum das, was gerade passiert ist, nicht von Gott getan wurde. Bete doch gleich dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und überlasse es Jesus, wie er diese Menschen erreicht. Gott segne uns dazu. Amen. Ich möchte noch beten.